Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Shared Leadership – Führen und Folgen im Wechsel von Thomas Wilhelm und Randolf Jessel.
In modernen Arbeitskontexten liegt Shared Leadership im Trend. Gemeint sind nicht nur Doppelspitzen, bei denen sich zwei Personen zusammentun, die eine Führungsposition innehaben, oder Top-Sharing-Konstellationen, bei denen sich zwei Personen eine Führungsposition teilen. Eine in der heutigen Arbeitswelt viel beachtete Variante ist die der fluiden, dynamischen Führung. Das bedeutet, die Aktivitäten in einem Team werden nicht mehr durch die Einflussnahme einer formalen Führungskraft getrieben, obgleich es diese meist noch gibt, sondern vielmehr dadurch, dass jede Person im Team je nach Aufgabe und persönlicher Kompetenz in Führung gehen kann. Führung geht in einer dynamischen Shared Leadership Konstellation also jede und jeden an. Gleichzeitig müssen die Gruppenmitglieder bereit und in der Lage sein, zu folgen, wobei Followership im Kontext von Shared Leadership alles andere ist als Folgsamkeit und Gehorsam. Es geht vielmehr um die aktive, kenntnisreiche und kritische Mitarbeit am Gruppenerfolg.
Shared Leadership im Sinne dieses Führens und Folgens im Wechsel ist kein Novum und im täglichen Leben weit verbreitet. Sei es eine Freundesgruppe auf Bergtour, eine zivilgesellschaftliche Initiative oder eine Arbeitsgruppe aus formal gleichgestellten Fachexperten und Fachexpertinnen, sie alle operieren häufig auf diese Art. Da in solchen Gruppen niemand aufgrund seiner Position weisungsberechtigt ist, tritt hier in einer unklaren Situation jeweils die Person vor und macht einen Vorschlag, was zu tun ist, beziehungsweise stellt eine Forderung auf, die sich dazu berufen fühlt. Ob die anderen dann folgen oder nicht, hängt stärker von der Überzeugungskraft dieses informellen Leaders ab als in hierarchischen Systemen.
Neu ist allerdings, dass das Prinzip des wechselseitigen Führens und Folgens in der Arbeitswelt nicht nur geduldet, sondern im Rahmen moderner, agiler Arbeitsmodelle zunehmend erwünscht ist. Ebenso wie das Prinzip, Führungsaufgaben dauerhaft auf verschiedene Schultern zu verteilen, genannt Distributed Leadership.
Führung kann auf unterschiedliche Art auf mehrere Schultern verteilt werden. Diese unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf die Intensität, in der das Führen und Folgen wechseln, sowie die Zahl der Personen, die jeweils folgen und führen.
Auffällig ist in beiden Fällen, sowohl bei der Distributed Leadership als auch der fluide wechselnden Führung, dass die Praxis viel Augenmerk darauf richtet, wie Shared Leadership in Rollen und Regeln gepackt werden kann. Oft scheint man zu glauben, mit der Definition und Festlegung von Rollen und Regeln schon alles geklärt zu haben, was für die erfolgreiche Umsetzung nötig ist. Doch damit läuft man in eine Strukturfalle.
Nach unserer Erfahrung erfordert Shared Leadership zwar tatsächlich eine klare Ausdifferenzierung von Rollen und Regeln, wir nennen das Arbeit am System. Ebenso wichtig sind aber noch zwei andere Aspekte. Erstens die Schaffung eines Bewusstseins, Awareness, dafür, was Shared Leadership in einem Team eigentlich ausmacht und warum Führung davon profitiert, geteilt zu werden. Und zweitens die Arbeit im System, will heißen, damit verteilte oder sogar dynamisch wechselnde Führung in einem Team gelingen kann, muss das Team auch eine Vielzahl von Skills, Methoden und Tools aufsatteln. Wir sprechen daher vom AAA-Ansatz geteilter Führung. Awareness, Arbeit am System und Arbeit im System. Da in der Praxis, wie gesagt, gerade die Punkte Awareness und Arbeit im System häufig zu kurz kommen, möchten wir im Folgenden unseren Fokus darauf richten.
Damit Führende wie Folgende sich überhaupt auf geteilte oder verteilte Führung einlassen, muss ihnen klar sein, warum dieses Modell Vorteile hat und wieso traditionelle Vorstellungen wie »eine muss den Hut aufhaben« und »viele Köche verderben den Brei« nicht stichhaltig sind. Was dafür nötig ist, ist Aufklärung über folgende Punkte.
Leadership, in Theorie und Praxis, hängt nicht an einer Führungsposition, sondern daran, dass es einer Person gelingt, andere dazu zu bringen, ihren Vorschlägen, Empfehlungen oder auch Anweisungen zu folgen. Führung kann daher prinzipiell nicht nur von formalen, sondern auch von informalen Leadern wahrgenommen werden.
Führung wird besser, wenn sie stärkenorientiert wahrgenommen wird. Das bedeutet, sie gewinnt an Qualität, wenn jeweils die Person in Führung geht, die das beste Wissen, die meiste Erfahrung, die tragfähigsten Ideen, die größte Leidenschaft für die zu bewältigende Aufgabe mitbringt.
Führung zu teilen ermöglicht es auch, unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Beziehungsnetzwerke ins Führungshandeln zu integrieren.
Führung ist kein Herrschafts-, sondern ein Arbeitsinstrument möglichst vieler Personen im Unternehmen. Spitz gesagt, Leadership ist nicht länger Spitzensport, sondern kann als Breitensport betrachtet werden. Sie kann gelernt werden.
Die Ausübung von Leadership durch viele zur rechten Zeit am rechten Ort stellt die disziplinarische Verantwortung und Managementfunktion formaler Führungskräfte nicht in Frage. Allerdings wird den formalen Führungskräften ein entsprechender Führungsstil, Empowering Leadership, abverlangt.
Leadership geht mit Verantwortung für das eigene Führungshandeln einher und ist somit in Kontexten mit verteilter Führung, ebenso wie im Kontext klassischer formaler Führung, für Schönwetterkapitäne und Wichtigtuer ungeeignet.
Leadership ist in erster Linie Dienst an einer Gruppe oder der Organisation und kein Karriere- oder Vergütungsbaustein.
Einschränkend muss gesagt werden, ob Shared Leadership Sinn hat oder nicht, hängt stark von der Art der Aufgabe ab, die gemeinsam bewältigt werden soll. Die Forschung arbeitet hier sehr deutlich heraus, dass sich verteiltes Führen und Folgen vor allem dann auszahlt, wenn erstens Aufgaben vornehmlich dadurch zu bewältigen sind, dass spezialisierte Akteure intensiv zusammenarbeiten, zweitens, wenn Aufgaben komplex sind und ihre Umsetzung daher von der Perspektivenvielfalt und dem Wechsel im Führen und Folgen unter den Beteiligten profitiert, und drittens, wenn Aufgaben vor allem dadurch zu lösen sind, dass kreativ und im Modus des Ausprobierens, also explorativ, an sie herangegangen wird. Wenn dagegen eine Aufgabe mit bewährten Checklisten und dank eingespielter Arbeitsabläufe zu bewältigen ist oder wenn es keiner Orchestrierung von selbstbestimmten Einzelleistungen bedarf, sorgt Shared Leadership schnell für Verkomplizierung und Effizienzverlust in der Zusammenarbeit. Eingespielte Trupps von Möbelpackern brauchen beispielsweise keine verteilte Führung, um die Kartons die enge Treppe hinunterzubekommen. Eine erfahrene Vorarbeiterin, die die Örtlichkeit einschätzt, das beste Verfahren wählt und entsprechende Kommandos gibt, leistet hier dem Gruppenerfolg bessere Dienste.
Ist der Wert von Shared Leadership in einem Team verstanden, dann ist die Grundlage dafür geschaffen, dass sich bei den Beteiligten eine Haltung herausbildet, die auf Prinzipien wie diesen beruht.
Wir sind alle jederzeit bereit, sowohl bestmöglich zu führen als auch bestmöglich zu folgen, beziehungsweise Führung abzugeben. Niemand ist allzeit der oder die Beste, um zu führen. Wir schieben nicht alles auf die formale Führungskraft. Wir bieten uns aktiv für Führungsaufgaben an. Wir ermutigen andere aus unserem Team dazu, zu führen. Und wir danken ihnen für ihre freiwillig geleistete Führungsarbeit.
Was erheblich dazu beiträgt, dass der Wert geteilter Führung erlebt wird, ist die Arbeit auf der dritten Ebene, also die Arbeit im System. Denn ohne entsprechende Fähigkeiten, Skills und Methoden werden Teams mit dem Prinzip geteilter Führung keine guten Erfahrungen machen. Vor allem in vier Bereichen, wir nennen sie Handlungsräume, sollten sich Shared Leadership Teams darum kümmern, Skills auszubauen. Im Vertrauens-, im Leistungs-, im Kompetenz- und im Verantwortungsraum. Da die Qualität der Kommunikation im Team eine entscheidende Rolle beim Gelingen von geteilter Führung spielt, richten wir unser Augenmerk vor allem darauf, welche kommunikativen Kompetenzen in diesen Bereichen ausgebaut werden sollten.
Erstens, der Vertrauensraum. Einander verstehen.
Vertrauen hat, wie zahlreiche Studien zeigen, einen entsprechenden Einfluss auf die Performance eines Teams. Und in einem Shared Leadership-Kontext ist die Bedeutung besonders groß. Denn nur wenn man Vertrauen in die Expertise des Kollegen oder der Kollegin hat, wird man dessen bzw. deren Problemlösungen und Vorschläge akzeptieren, wird man ihn oder sie als Führungskraft respektieren. Nur wenn man sich ohne Angst auch mal einen Fehler erlauben kann, wird man bereit sein, die Initiative zu ergreifen und ein Risiko einzugehen. Zwei entscheidende Facetten des In-Führung-Gehens. Und nur wenn untereinander eine Atmosphäre des Vertrauens herrscht, gibt man sich offen Feedback, äußert ehrlich seine Meinung oder macht einen mutigen Vorschlag.
Ein häufig zitiertes Modell in der Vertrauensforschung besagt, dass Menschen anderen vertrauen, wenn diese drei Bedingungen erfüllen. Sie werden als kompetent wahrgenommen, sie werden als integer wahrgenommen und man erlebt sie als wohlwollend und zugewandt. Vertrauen wächst mit der Zeit. Je öfter Menschen die Erfahrung machen, dass ihr Vertrauen in jemanden gerechtfertigt ist, desto stärker wird dieses Vertrauen. Je öfter sie erleben, dass die Person, der sie bereit sind zu folgen, mit ihren Vorschlägen, Einschätzungen und Initiativen richtig liegt, desto mehr wächst deren Autorität in ihren Augen. Teams können jedoch grundsätzlich einiges dafür tun, Bedingungen zu schaffen, unter denen gegenseitiges Vertrauen wachsen kann. Dabei geht es vor allem darum, ein Umfeld psychologischer Sicherheit zu schaffen, in dem Personen ohne Angst und mit Freude zusammenarbeiten können. Es geht dabei um Elementares wie Freundlichkeit und Höflichkeit im Umgang miteinander, um gegenseitige Unterstützung und Fürsorge sowie klare Vereinbarungen, die für Verlässlichkeit sorgen. Was auf der kommunikativen Ebene eine ganz besondere Rolle spielt, damit Vertrauen wachsen kann, sind Skills, die vor allem für eines sorgen: ein besseres gegenseitiges Verständnis. Es geht also ums Zuhören können. Es geht darum, gute Fragen zu stellen und offene Dialoge führen zu können, um so Anliegen zu identifizieren.
Der Anliegenbegriff ist im Deutschen ein wunderbarer Ausdruck, weil er viele Facetten und emotionale Aspekte enthält. Denn Anliegen können alles Mögliche sein. Interessen, Meinungen, Weltsichten, Sorgen, Wünsche, Hoffnungen, Befürchtungen, Präferenzen, Werthaltungen etc. Anliegen lassen sich sehr gut mit einer spezifischen Gesprächsform, nämlich WIDL, ermitteln. WIDL steht für Was ist denn los? Und umfasst 4 Schritte.
Zuerst setzt man viele offene Fragen ein, um die Anliegen des Gesprächspartners breit gefächert zu erschließen.
Im zweiten Schritt fragt man immer tiefer nach, Stichwort Präzisierungstrichter, um die Anliegen des Gegenübers zu konkretisieren. Zum Beispiel: Zurzeit geht es drüber und drunter bei uns im Team. Was ist denn los? Wir haben ein neues Kundenprojekt, aber keiner weiß so recht, wo wir starten sollen. Worum geht es denn dabei? Um die Kommunikation mit den Kunden. Was genau heißt das? Wir hatten jüngst viel negatives Feedback zu der Art und Weise, wie wir mit den Kunden kommunizieren. Ah, okay. Was sind denn die Hauptbeschwerden? Also da ist erstens...
Im dritten WIDL-Schritt geht es dann darum, herauszufinden, welche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themen bestehen. Ist beispielsweise der Wunsch nach einer Aufgabenveränderung verbunden mit Problemen im Team? Oder ist er verbunden mit dem Wunsch nach mehr Verantwortung?
Am Schluss ist dann idealerweise das Kernanliegen des Gegenübers verstanden. Was ist ihm am wichtigsten? Das ist relevant, weil sich in der Regel nicht alle Anliegen unter einen Hut bekommen lassen. Also muss man Schwerpunkte setzen und sich zunächst für ein Lösungsszenario entscheiden.
Eine nicht unwesentliche Komplikation in einem Was-ist-denn-los-Gespräch kann übrigens darin liegen, dass versteckte Anliegen die Kernthematik bilden. Nun darf es natürlich nicht darum gehen, Kollegen inquisitorisch zu befragen. Man kann versteckten Anliegen aber näher kommen, indem man, sofern man eine Vermutung hat, was des Pudels Kern ist, einfach einmal einen Lösungsvorschlag macht, mit dem die Thematik indirekt getroffen werden könnte.
Zweitens, der Leistungsraum. Andere überzeugen und sich überzeugen lassen.
Die Mitarbeitenden in Organisationen werden dafür bezahlt, dass sie Leistung erbringen, Resultate erzielen und Kundenprobleme lösen. Im Leistungsraum geht es folglich darum, sicherzustellen, dass dies geschehen kann. Da im Shared Leadership Modell Empowerment und Eigenverantwortung eine wichtige Rolle spielen, gilt hier noch weit mehr als im traditionellen One-Man-Führungskonzept: Es muss ein gemeinsames Verständnis der Kerndienstleistung, der Kundenprobleme und der zu erreichenden Ziele vorhanden sein. Denn nur wenn diese Parameter klar abgesteckt sind, kann das Team alleine laufen. Nicht eine einzelne Person, die offizielle Führungskraft, sondern das Zielsystem übernimmt somit die Kontrollfunktion und hält alle auf Kurs.
Das charakteristische Skillset für den Leistungsraum ist Feedback geben und nehmen, Leistungen bewerten, Ziele setzen und verfolgen, Problemlösungen erarbeiten. Nicht zuletzt aber auch überzeugen und sich überzeugen lassen, als im Shared Leadership-Kontext zentrale kommunikative Voraussetzung für all das. Leadership ist die Kunst der Beeinflussung und Shared Leadership die Kunst der gegenseitigen Beeinflussung. Denn in diesem Kontext funktionieren Befehle nicht mehr, bloße Bitten reichen nicht aus, Handlungsanweisungen sind erklärungsbedürftig. Mehr noch als in anderen Kontexten kommt es hier also darauf an, andere im sportlich-argumentativen Wettbewerb für die eigenen Ideen zu gewinnen. Überzeugungsfähigkeit wird im Shared Leadership Modell somit zur Lernaufgabe für alle im Team.
Vor allem müssen alle lernen, ihre Botschaften, Standpunkte und Vorschläge und die Argumente dafür klar strukturiert zu formulieren. Geht es beispielsweise darum, die anderen im Team davon zu überzeugen, dass sie einen Lösungsvorschlag für ein Problem akzeptieren sollen, bietet es sich an, als Struktur für den eigenen Antrag einen Problemlösungsaufbau zu wählen. Man startet mit der Beschreibung der Problemsituation, um im Anschluss einen Vorschlag zur Lösung des Problems zu präsentieren. Wichtig dabei ist, gut zu begründen, warum der eigene Vorschlag eine Lösung darstellt. Die Fragen, die dazu zu beantworten sind: Worum geht es? Wie sehen die wesentlichen Aspekte des Problems aus? Wie sieht mein Lösungsvorschlag aus? Was spricht für meinen Lösungsvorschlag? Und was sollten wir konkret tun?
Geht es dagegen darum, klar Position zu beziehen, kann man einen Standpunktaufbau der Argumentationskette wählen. Man startet hier ohne Umschweife mit dem eigenen Standpunkt und begründet diesen durch passende Beispiele und Argumente. Leitfragen sind hier unter anderem: Wie lautet mein Standpunkt? Welche Argumente stützen ihn? Welche Beispiele machen meinen Standpunkt bzw. meine Argumente anschaulich? Auf welchem Ansatz die Argumentation auch immer fußt, entscheidend ist, dass eine erkennbare Struktur vorliegt, die für die Adressaten den roten Teppich ausrollt. Herzstück des Überzeugens sind darüber hinaus gute, stichhaltige Argumente. Hier schließt sich der Kreis zum Handlungsraum Vertrauen. Denn wirklich gut argumentieren lässt sich nur dann, wenn man die eigene Argumentation auf die Anliegen derer abstimmt, die es zu überzeugen gilt.
Das Überzeugen können ist in einem Shared Leadership Kontext freilich nur die eine Seite der Medaille. Man muss auch die Bereitschaft besitzen, sich überzeugen zu lassen. Diese Fähigkeit beinhaltet unter anderem Offenheit für andere Perspektiven, die aktive Suche nach Belegen, die Bereitschaft, die eigene Position zu falsifizieren, argumentative Gültigkeit von Wunschdenken zu unterscheiden und nachsichtig mit der Position des anderen zu sein.
Drittens, der Kompetenzraum. Einander coachen und Feedback geben.
Das Shared Leadership Modell ist der perfekte Ansatz, um die Stärken und Fähigkeiten jedes Einzelnen im Team in Szene zu setzen und gleichzeitig Anreize zu schaffen, sich weiterzuentwickeln. Im Kompetenzraum geht es dementsprechend um die persönliche Weiterentwicklung und den gezielten Einsatz der im Team vorhandenen Stärken. Was Teams mit geteilter Führung dementsprechend ausbauen sollten, sind Skills wie die Identifizierung und Förderung von Stärken, aber auch die Fähigkeit, sich gegenseitig zu ermutigen, sich anzuspornen, gemeinsam zu reflektieren und eine stärkengerechte Arbeitsaufteilung vorzunehmen. Im Rahmen einer Shared Leadership Konferenz kann das Team beispielsweise über die Stärken der einzelnen Teammitglieder sprechen und überlegen, wie diese gut eingesetzt werden können.
Auch die Fähigkeit, sich gegenseitig als coachender Sparringpartner und Feedbackgeber zur Seite zu stehen, ist ein essentieller Faktor. Das Shared Leadership Konzept setzt eine breite Coaching- und Coachee-Haltung im gesamten Team voraus und eine Kultur, in der sich alle bereitwillig Feedback geben und Feedback annehmen. Es bietet sich an, dies durch entsprechende Formate zu unterstützen. Um ein Beispiel zu nennen: Shared Leadership Teams können zum Beispiel regelmäßig einen Feedback-Markt veranstalten. Alle Teammitglieder treffen sich dabei wie auf einem Marktplatz, auf dem sie sich Feedback einkaufen können. Jeder überlegt sich, zu welchen Themen oder Fragen er von wem gern einmal Feedback bekäme, und bittet dann die Person um ein Gespräch. Die Feedback-Pärchen ziehen sich daraufhin für etwa 20 Minuten zurück. Anschließend treffen sich alle wieder auf dem Markt, bevor es in die nächste Einkaufsrunde geht.
Was Shared Leadership Teams außerdem bezogen auf den Kompetenzraum entwickeln müssen, ist die Fähigkeit, Konflikte zu klären. Denn klar ist, dass das wechselseitige Führen und Folgen nicht gelingen kann, wenn unterschiedliche Interessen nicht ausbalanciert und Lösungen verhandelt werden. Nicht zuletzt ist auch der Aufbau von Resilienz eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Shared Leadership, also der Aufbau emotionaler Robustheit und damit letztlich Handlungsfähigkeit. Denn eigenverantwortliches Arbeiten setzt voraus, auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren.
Viertens, der Verantwortungsraum. Entscheiden und Entscheidungen mittragen.
Führungsverantwortung zu tragen bedeutet, zu entscheiden. Und ob Shared Leadership erfolgreich praktiziert wird, kann man gut daran ablesen, wie zügig und gut Entscheidungen in einem Team getroffen werden, wie bereitwillig dort Verantwortung übernommen wird und wie schnell man ins Handeln kommt. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei, dass man sich im Team gegenseitig auf die Qualität der Entscheidungen verlassen kann, egal wer gerade den Leadership-Hut aufhat. Das heißt, sämtliche Teammitglieder müssen sich sicher sein können, dass alle, die Entscheidungen treffen oder am Entscheidungsprozess beteiligt sind, einer rationalen Systematik folgen. Deswegen müssen Shared Leadership Teams auch Entscheidungsskills in der Breite aufbauen, darunter Entscheidungsfragen präzise formulieren, Probleme analysieren und verstehen, mit Daten und Belegen umgehen können, Annahmen hinterfragen, mögliche Biases vermeiden, Entscheidungsfallen kennen, aus Fehlern lernen und auch Besprechungen zielführend moderieren.
Zudem gilt es, einen Rahmen abzustecken, wer welche Entscheidungen trifft, wer auf welche Weise wann beteiligt werden soll und wie Entscheidungen kommuniziert werden. Die prinzipiellen Vereinbarungen müssen im Fortlauf immer wieder überprüft und angepasst werden, weil man nicht erwarten kann, dass man von vornherein ein Regelwerk finden wird, das alle Entscheidungsfälle abdeckt. Die Art und Weise des Entscheidens muss daher regelmäßig auf die Agenda von Teambesprechungen gesetzt werden. Das Team sollte sich dann Fragen stellen wie: Wo können wir mit unseren Entscheidungsprozessen zufrieden sein? Was sollten wir anders machen? Wo gibt es Lücken in unseren Entscheidungsprozessen?
Gerade beim Thema Entscheiden kommt es im Shared Leadership Modell außerdem auf einen Aspekt ganz besonders an. Man muss es aushalten können, dass ein Kollege oder eine Kollegin zu einer anderen Entscheidung kommt als man selbst. Das bedeutet nicht, dass Debatten und Diskussionen im Entscheidungsprozess zu vermeiden sind. Im Gegenteil, sie sind ein wichtiger Teil der Entscheidungsfindung und erhöhen die Qualität des Führens und Folgens erheblich. Dennoch besteht die Quintessenz von Shared Leadership darin, Entscheidungen zu akzeptieren, auch wenn sie nicht von einem selbst kommen.
Generell gilt, Shared Leadership ist ein Prozess, der viel Zeit und Reflexionsarbeit erfordert, auf Versuch und Irrtum setzt und mit Sicherheit nicht immer rund läuft, sondern viele Gesprächsschleifen benötigt und mit etlichen Ungewissheiten und Wahrheiten verbunden ist. Aber er lohnt sich, denn er nutzt die Kraft der vielen. Er macht Führung zu einem Teamsport und löst das überholte Bild des heroischen Leaders ab. Sie hörten den Artikel Shared Leadership – Führen und Folgen im Wechsel von Thomas Wilhelm und Randolf Jessel aus der Ausgabe Mai 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Radical Honesty – Mut zur Klarheit und Auf der Suche nach Anerkennung – Respektiere mich.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.